In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 28. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. DRAS, Trinationaler Atomschutzverband, fokussiert sich auf Schweizer AKWs. Polizeigewalt gegen Sinti-Jungen hat Echo. Forderung Atomwaffenverbot in den Koalitionsvertrag. Doch zunächst zu den Nachrichten. ICE-Strecke Stuttgart-Ulm fertig. Die Schienen sind komplett verlegt. Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird sich aufgrund der Neubaustrecke um rund 15 Minuten verkürzen. In Betriebnahme Dezember 2022. Dann kann auf der Strecke mit Tempo 250 gefahren werden. Dieser Effekt ist unabhängig von Stuttgart 21. Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg geplant. Ab 16 Jahren soll in Zukunft gewählt werden können. Wie bei der Bundestagswahl soll es zwei Stimmen geben, also eine Stimme für den Kandidaten, männlich-weiblich divers, und eine für die Partei. Der Friedrichshafener Politikwissenschaftler Joachim Benke bemerkte hierzu, dass im Bund diese Regelung zu einem Aufblähen des Parlaments geführt habe, wegen möglicher Ausgleichsmandate, sowie den Parteien mehr Macht bei der Bestellung der Kandidaten gäbe. Eine neue Taskforce für mehr Windkraft in Baden-Württemberg. Der Bau von Windrädern in Baden-Württemberg ist eingebrochen. Nun nimmt eine Arbeitsgruppe aus Experten und Amtschefs die Gesetze und die Bürokratie unter die Lupe und schaut, welche Bremsen abgebaut, umgebaut werden können. Landesumweltministerin Thekla Walter, Grüne, war bei Bürgerinitiativen, Naturschützern und betroffenen Anwohnern zudem um Verständnis und Toleranz. Wir brauchen eine höhere Akzeptanz für den Ausbau, sagte sie am Dienstag in Stuttgart. Das Lenkungsgremium soll aber auch Vorschläge für weitere erneuerbare Energien erarbeiten, wie die Photovoltaik, die Bioenergie, die Wasserkraft und die Tiefengeothermie. Gut, also das heißt, über was reden wir? Wir reden praktisch über die Reatomisierung der Schweiz oder eben nicht über die Reatomisierung der Schweiz. Und ich rede hier mit Fabian Lüscher und er ist von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Jo, das heißt, ich habe hier eine neue Stimme am Apparat. Ich glaube, Sie sind der neue Geschäftsführer.
Ganz genau, so ist das.
Wie kommt man denn zu der Ehre?
Naja, der TRAS hat sich sowieso ein bisschen neu fokussiert nach der definitiven Stilllegung vom AKW Fessenheim und hat natürlich jetzt auch einen Fokus auf die sehr alten AKW in der Schweiz, im deutschen Grenzbereich und auch im französischen Grenzbereich. Und daher macht es auch Sinn, dass man sich quasi von der Geschäftsstelle her ein bisschen zusammengeschlossen hat mit den bereits vorhandenen Organisationen in der Schweiz.
Und da gehören Sie unter anderem dazu. Ich habe jetzt ganz frech mal gesagt, die Reatomarisierung der Schweiz, das heißt der Atomkraft, die kommt ganz stark an, oder andersrum ausgedrückt, Macron hat angekündigt, dass die kleinen Atomkraftwerke die großen ersetzen sollen in Frankreich, und überall wird im Zuge der Klimakatastrophe hier von der Renaissance der Atomkraft geredet. Wie verhält sich denn die Schweiz in dieser Beziehung, das heißt, macht die Schweiz damit?
Die Diskussion findet tatsächlich in der Schweiz auch statt, ist hier aber mehrheitlich hypothetisch. Das heißt, in der Schweiz ist der Neubau von Atomkraftwerken per Gesetz verboten. Heißt auch, wenn man einen Neubau planen möchte, müsste man zuerst das Gesetz ändern, und dafür sind dann die Zeitfristen natürlich enorm. Außerdem haben sich jetzt alle drei großen Energieversorgungsunternehmen der Schweiz öffentlich sehr dezidiert dazu geäußert, dass ein Neubau eines AKW überhaupt nicht in Frage kommt, weil das einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht. Und vielleicht muss ich noch kurz ergänzen zu Ihrer Aussage, dass der Renaissance weltweit, weil das ist einfach nicht ganz korrekt. Ja, es werden mehr alte Reaktoren außer Betrieb genommen, als ans Netz gehen. Und es sind einzelne Staaten, die tatsächlich sehr stark auf die Atomkraft setzen. Wenig überraschend sind es dieselben Staaten, die auch ein militärisches Atomprogramm haben und deswegen an eine nukleare Wertschöpfungskette gebunden sind.
Ja, ja. Bedauerlicherweise, ich meine, ich lese immer wieder oder es wird immer wieder entsprechend Stimmung gemacht. Und da ist es jetzt für mich halt eben auch interessant, wie läuft es mit der Stimmung in der Schweiz? Gesetze, klar, dauert ein bisschen, bis sie geändert sind, aber die können natürlich auch geändert werden. Und Deutschland ist inzwischen zweimal aus Atomkraft ausgestiegen, aber immer noch nicht ganz draußen. Das heißt, in der Schweiz laufen ja noch die Atomkraftwerke. Wie lange laufen die denn noch?
Das ist das genau das große Problem und Sie stellen genau die richtige Frage diesbezüglich, weil die ganze Diskussion auch um mögliche Neubauprojekte in der Schweiz ist unseres Erachtens eher eine hypothetische Debatte, die aber darauf abzielt, den Langzeitbetrieb, den verlängerten Betrieb der bestehenden AKW zu legitimieren und zu normalisieren. Im Prinzip sind unsere AKW, die meisten davon sind für eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt worden, sind aber schon älter oder werden bald 40. Und das ist der eigentliche Punkt. Die ganze Diskussion um Stromversorgungssicherheit etc., auch um Klimaschutz, zielt weniger auf neue AKW, sondern soll dazu dienen, diese uralten Reaktoren einfach unendlich weiter zu betreiben. Es gibt keine begrenzte Laufzeit in der Schweiz. Die Lizenzen gelten unbegrenzt und solange sicher steht im Gesetz. Das heißt, solange die Atomaufsicht diese AKW für sicher befindet, dürfen die am Netz bleiben.
Jedes Mal, wenn ich mit einem Ihrer Vorgänger geredet habe, hat er dann gemeint, naja gut, in der Schweiz, wenn es nicht sicher ist, dann werden ganz einfach die Grenzwerte ein bisschen hin und her geschoben. Grenzwerte lassen sich offensichtlich leichter verschieben als Gesetze. Ist das immer noch so oder wie wird das jetzt inzwischen mit den Grenzwerten gehandhabt? Ab wann ist ein Atomkraftwerk in der Schweiz nicht mehr sicher?
Ja, diese Frage treibt uns natürlich sehr stark um. Zuletzt gab es ein großes Rechtsverfahren gegen das AKW Betznau, das eigentlich hätte stillgelegt werden müssen nach geltendem Gesetz. Und während des Verfahrens wurden diese Grenzwerte tatsächlich angepasst. Ich denke, das ist die Diskussion, auf die Sie anspielen. Inzwischen wurden die nicht mehr angepasst, nur sind die Gesetze inzwischen so schwammig und so schwach, dass es tatsächlich sehr schwer ist, überhaupt eine Grenzwertverletzung noch nachzuweisen. Das ist aber nicht die gleiche Frage, wie lange ist ein AKW sicher? Denn man muss sich einfach bewusst sein, alle AKW in der Schweiz wurden nach einem Sicherheitsstandard der 70er Jahre gebaut oder der 60er Jahre im Falle von Betznau. Und es ist gar nicht möglich, eine Anlage auf den heutigen Sicherheitsstand nachzurüsten. Wird auch gar nicht verlangt. Es gibt einen Doppelstandard, es gibt gewisse Sicherheitsvorgaben für bestehende AKW, der ist aber weit tiefer als der Standard, der jetzt beispielsweise für ein neues AKW angesetzt werden müsste.
Jetzt wird von der Atomindustrie immer wieder gesagt oder von Politikern, die das entsprechend unterstützen, ja, die Atomkraft ist sozusagen eine Übergangsenergie, einigermaßen sauber, das heißt klimaneutral und später. Später ist gut, das heißt, was tut die Schweiz im Sinne von Alternativen, Energiealternativen zu entwickeln? Wenn jetzt die Atomkraftwerke laufen, gibt es Strom, aber was wäre, wenn man sie abschalten würde? Gibt es da inzwischen schon Bestrebungen und wie stark, dass man Alternativen entwickelt und sie vor allen Dingen einsetzt?
Also die Schweiz hat natürlich erstmal günstige Voraussetzungen, weil die Großwasserkraft schon sehr stark ausgebaut ist. Ein großer Teil unserer Stromversorgung kommt aus Wasserkraft und ein gigantisches Potenzial gibt es in der Sonnenenergie, in der PV. Und dort sind tatsächlich auch sehr viele Diskussionen im Gang, wie man diesen Zubau rasant beschleunigen kann. Es ist inzwischen auch so, dass der Zubau von Solarenergie nicht nur viel schneller geht als beispielsweise mit neuen AKW, sondern eben auch wirtschaftlich wesentlich attraktiver ist. Tatsächlich ist es aber so, dass immer noch zu wenig getan wird und da kann man eben auch argumentieren, dass dieses sich verlassen auf die uralten AKW eben auch ein Hindernis ist für die eigentliche Energiewende. Weil wenn man erst mit dem Zubau beginnt, wenn eines der AKW längerfristig ausfällt oder aus Sicherheitsgründen stillgelegt wird, dann wird die Zeit dann wirklich knapp.
Knapp ist die Zeit auf jeden Fall nicht im Sinne von Endlager. Das heißt, wie sieht es denn aus mit der Lagerung der AKW-Abfälle? Ist da irgendwas jetzt schon ein bisschen weitergekommen? Soweit ich weiß, hat die Schweiz auch noch kein Endlager, genauso wie Deutschland oder die anderen Länder.
Das ist richtig. Erstmal haben wir kein Endlager in der Schweiz. Vielleicht kann man sagen, das Verfahren ist ein bisschen weiter fortgeschritten als in Deutschland. Nächstes Jahr soll ein Standort bekannt gegeben werden für ein geologisches Tiefenlager. Und das dürfte durchaus wiederum sehr nahe an der deutschen Grenze zu liegen kommen. Es ist noch nicht ganz klar, wo das genau sein wird, aber das Konzept steht mehr oder weniger fest. Nur, dieses Konzept ist auch alles andere als einfach eine Goldrandlösung. Man hat sich auf dieses Verfahren eingelassen und ist aber nicht länger bereit, jetzt Alternativen zu diskutieren. Es muss jetzt einfach nach diesem Konzept gearbeitet werden, obwohl mehr als fragwürdig ist, ob dadurch die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit eines solchen Tiefenlagers über den benötigten Zeitraum gewährleistet werden kann. Wie Sie wissen, müssen hochradioaktive Abfälle bis zu 1 Million Jahre sicher verwahrt werden. Und ob dieses Konzept, das in der Schweiz im Moment vorangetrieben wird, das tatsächlich leisten kann, ist, wird von verschiedener Seite immer wieder auch bezweifelt.
Das heißt, was kann man als Fazit sagen? In der Schweiz darf kein neues Atomkraftwerk gebaut werden. Allerdings dürfen die alten Atomkraftwerke erstmal auf ewige Zeiten, praktisch auf ewige Zeiten weiterlaufen, zumindest bis sie zusammenbrechen. Ein Tiefenlager hat man auch noch nicht. Wir werden uns allerdings im nächsten Jahr darüber unterhalten wohl, wo das Tiefenlager dann liegen wird und welche Einwände dagegen zu machen sind und so weiter. Also
ja, dieses Fazit ist erstmal gut. Gleichzeitig stellt man natürlich fest, dem Atomschutzverband geht die Arbeit ganz bestimmt nicht aus. Und was mir ganz wichtig ist zu betonen, diese alten AKW, die stehen eben sehr nahe der deutschen Grenze und sie betreffen damit eben nicht nur irgendwie eine Schweizer Teilöffentlichkeit, sondern sind ein absolut internationales Problem. Und dasselbe gilt mit höchster Wahrscheinlichkeit auch für den Standort, der dann ausgewählt wird für ein geologisches Tiefenlager. Das heißt, auch wenn in Deutschland 2022 tatsächlich das letzte AKW stillgelegt wird, ist damit das Atomproblem zumindest im süddeutschen Raum nicht einfach vom Tisch und wir sind ganz stark darauf angewiesen, dass man eben auch von Norden her über die Grenze guckt.
So Fabian Lüscher, Trinationaler Atomschutzverband und in dem Verband Geschäftsführer. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Hanna Dischereit vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma. Du bist wissenschaftliche Referentin für Politik und Öffentlichkeitsarbeit. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Am 6. Februar diesen Jahres gab es einen antiziganistischen Vorfall in Singen. Da hat die Polizei einen 11-jährigen Jungen in Handschellen abgeführt und auf die Polizeiwache gebracht, nachdem er angebrüllt wurde, durchsucht wurde, seine Personalien aufgenommen wurden und eben als Sinto identifiziert wurde, in gebrochenem Romanes angesprochen und rassistisch beleidigt, sogar mit dem Tod bedroht wurde. Er hat die Beamten noch darauf hingewiesen, dass er wegen eines Unfalls 3 angebrochene Rippen hätte und an Asthma leide. Und trotzdem haben sie ihn gefesselt auf den Rücksitz des Einsatzwagens verbracht. Und nachdem er dann von der Wache freigelassen wurde, musste er alleine total verängstigt über eben diese Schnellstraße, wo er kurz zuvor angefahren wurde, nach Hause laufen. Er wurde dann auch noch angefahren von der Polizeibeamtin halt mit halt die Schnauze. Die Mutter hat mehrfach angerufen auf der Wache. Wurde immer gesagt, das Kind sei nicht da. Ihm wurde auch verboten, ans Handy zu gehen. Jetzt gibt es neue Entwicklungen in diesem Fall. Denn die Familie hat dann kurz darauf auch Strafanzeige wegen Beleidigung und Freiheitsberaubung gegen 4 BeamtInnen gestellt. Was gibt es Neues in dem Fall?
Die aktuellen Entwicklungen sind jetzt schon so weit, dass eben alle Zeugen vernommen worden sind. Und also vor allem natürlich die Kinder, weil das da ganz wichtig ist, auch schnell zu sein, weil Kinder ja auch einfach nicht so lange das Gedächtnis frisch behalten können. Und das ist auch ganz wichtig, weil ja auch dazwischen Sachen passieren. Und damit die Kinder diesen psychischen Druck nicht haben, später öffentlich aussagen zu müssen, sind diese Zeugenaussagen bereits vorgenommen worden. Und die Staatsanwaltschaft hat nun, nachdem mehrere Zeugen eben schon angehört wurden, ein Urteil erstmal gefällt, beziehungsweise einen Strafbefehl ausgestellt gegen 2 der 4 Beamten. Der Inhalt ist momentan noch nicht bekannt oder nicht öffentlich. Und diese 2 Beamten haben einen Strafbefehl bekommen. Das heißt, sie sind nun schriftlich erstmal verurteilt. Dagegen haben diese aber schon Berufung eingelegt. Und gegen die anderen 2 Beamten wurde das Verfahren gegen Auflage eingestellt. Das sind meistens Geldstrafen. Das heißt aber erstmal, dass die Staatsanwaltschaft alle 4 empfunden hat, dass alle 4 Beamten etwas rechtswidrig gemacht hat. Und nun geht es so weiter, dass wahrscheinlich ein öffentlicher Prozess stattfinden wird, da ja eben 2 Beamten schon Berufung dagegen eingelegt haben. Es ist sowieso die Frage, warum nicht direkt ein öffentliches Verfahren angestrebt wurde, weil in solchen Fällen, wie das ein 11-jähriges Kind in Handschellen in Deutschland abgeführt wird, und zwar ist eben so, dass in dem Strafbefehl bisher das Thema Antiziganismus keine Rolle spielt. Wie du bereits erzählt hattest, gab es Beleidigungen. Und auch dieser Fakt, dass dieses Kind überhaupt mitgenommen wurde, ist durchaus darauf zurückzuführen, dass es eben halt der Minderheit zugehörig ist und von den Polizisten und PolizistInnen auch so dargestellt wurde, dass es ihnen durchaus bekannt war. Und dass diese, laut Polizeistudien oder laut Studien über die Polizei, beispielsweise von Markus End, ist auch bekannt, dass die Gewaltschwelle gegenüber Sinti und Roma da einfach geringer ist. Und für den Landesverband, aber auch für die Familien spielt es natürlich sehr wohl eine Rolle, warum dieses Kind mitgenommen wurde überhaupt. Und das soll dann auch so benannt werden.
Dieser Vorfall reiht sich ja ein in eine Reihe antiziganistischer Vorfälle. Du hast es gerade schon benannt in der Polizei. Es wird ja auch von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz des Europarates empfohlen, eine Studie zum Thema Racial Profiling in Auftrag zu geben. In der Vergangenheit hielt das der Innenminister nicht für notwendig, dass ja dieses Problem einfach nicht bestehe, nach seiner Aussage. Wie rechnest du dir denn die Chancen jetzt aus, vielleicht auch mit einer neuen Bundesregierung auf eine solche Studie?
Wir würden es sehr begrüßen, wenn es diese Studie gibt. Das macht durchaus Sinn. Das ist nach wie vor einfach eine riesige wissenschaftliche Lücke, weswegen wir da auch nicht weiterkommen als Indizien. Und diese Studie würde eben da sehr förderlich sein. Wir sind bereits im Gespräch mit dem Innenministerium darüber gewesen, in der alten Regierungskonstellation. Und es wurde eben erstmal abgelehnt, aber wir sind durchaus in die Ausbildung der Polizei strukturell und inhaltlich nun mit integriert. Das ist nichts Neues sozusagen, es ist etwas, woran der Landesverband schon länger auch Gespräche geführt hat, nun aber durch den Fall in Singen das konkretisiert wurde, weil wir es eben als sehr wichtig empfinden da und auch die Studien oder Empfehlungen beispielsweise nach dem NSU-Ausschuss auch immer wieder dahin gehen, dass solche Sensibilisierungen auch stattfinden, dass wir aber nicht nur bei Sensibilisierungen stehen bleiben, sondern eben auch strukturell ansetzen, und das geht nur, wenn auch es wissenschaftliche Studien dazu gibt.
Der Landesverband ist ja auch in Kontakt mit dem Innenminister Thomas Strobel und mit der Staatsministerin Theresa Schoppe. Was gibt es da für ein Feedback? Was passiert auf dieser Ebene?
Zunächst hat das Innenministerium ja auch erstmal verlautbaren lassen, dass dieses Kind mitgenommen wurde. Das war am Anfang ja noch nicht so ganz klar, bis es aus dem Innenministerium auch bestätigt wurde. Daraufhin fanden auch Gespräche statt und uns wurde zugesichert, dass da auch vom Innenministerium großes Interesse besteht, diesen Fall aufzuklären. Also da haben wir ein positives Signal oder auch eine Offenheit dem Thema gegenüber, und es ist durchaus bekannt, dass es wichtig ist, hier auch genauer hinzugucken.
Ist das jetzt das erste Mal, dass der Landesverband Deutsche Sinti und Roma in so eine Ermittlung gegen BeamtInnen verwickelt ist? Ich stelle mir vor, dass es echt schwierig ist, in der Polizei solche Fälle wirklich vollständig aufzuklären.
Es ist tatsächlich nicht der erste Fall. Also es gab beispielsweise 2016 einen sehr gewalttätigen Fall in Heidelberg, wo auch das Innenministerium interne Ermittlungen angestrebt hat. In Freiburg ist gerade auch ein Fall wegen Einsatz auch von einem Schäferhund, der sehr brutal verlief. Also es sind leider Themen, die den Landesverband immer wieder begleiten.
Und last but not least wurde auch eine Beschwerde wegen diffamierender Berichterstattung in den Stuttgarter Nachrichten beim Presserat eingereicht. Wahrscheinlich gab es da kein Feedback oder habt ihr da nochmal was gehört von der Seite?
Das Wichtige hier in dem Fall ist vor allem, dass es gemeldet wurde. Das ist auch das ist einfach das Wichtigere in dem Moment, weil das nicht unbedingt immer direkt alles quasi positiv entschieden wird, wie auch in diesem Fall. Aber es ist wichtig, dass diese Journalisten auch öffentlich bekannt gemacht werden und auch, dass der Presserat durchaus da schon mal eine Beschwerde auch vorliegen hat, da das sicher nicht der erste Fall gewesen ist.
Kleiner Ausblick noch, wie geht's weiter?
Wir warten erstmal auf die natürlich auf die Anwälte, die Akteneinsicht beantragen und erwarten dann, dass es entschieden wird, wie es weitergeht, ob es eine öffentliche Hauptverhandlung geben wird. Und natürlich werden wir uns auch dafür einsetzen, dass Antiziganismus eben auch erwähnt wird und eine Rolle spielt. Und es handelt sich ja, also auch ein zweites Kind hat ja, oder beziehungsweise eine zweite Familie hat ja Anzeige gestellt wegen Beleidigung und auch möglicherweise wegen Freiheitsberaubung, wegen dem Vorfall bereits in dem Hochhaus mit denselben Beamten. Und hier gilt es natürlich, das auch weiter, das zusammenzubringen, die Fälle, und das auch zu bearbeiten, inwiefern auch Antiziganismus eine Rolle gespielt hat.
Nachher, das heißt heute am Mittwoch, gibt es Mahnwachen, und zwar in Stuttgart und eine Menge anderer Orte. Moment mal, ich bin gar nicht sicher, ob ich da alle mitkriege. Berlin zumindest, ganz klar, Bundeshauptstadt, Stuttgart, Trier, Karlsruhe, Hannover, Potsdam, Dresden, Köln und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, jede Menge Städte machen Mahnwachen, und zwar geht es um den Atomwaffenverbotsvertrag, und der soll in die Koalitionsverhandlungen hinein, das heißt in diesen Vertrag, zumindest in den Koalitionsvertrag, irgendwie eingebaut werden. Und ich bin jetzt verbunden mit Paul Rüssmann. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Sie organisieren das Ganze für Stuttgart, das heißt für unser Landeshauptstädtle Stuttgart, und da werden Sie jetzt in Kürze vor der FDP-Zentrale ja ihre wohl Plakate hinstellen und irgendwelche Mahnwachen machen. Was fordern Sie denn genau?
Ja, also wir werden gleich um 12:45 mit der ersten Mahnwache vor der FDP-Zentrale hier, Kreisbüro hier in Stuttgart auf der Weißenburgstraße beginnen. Und da ja nun die FDP, Grüne und SPD, wie heißt es jetzt, mit dem Koalitionsvertrag auch heute beginnen, werden wir Mahnwachen vor all diesen drei Parteien hintereinander jetzt machen hier in Stuttgart und in anderen Städten. Und uns geht es darum, dass in den Koalitionsvertrag reinkommt, dass es ein Atomwaffenverbot in den Koalitionsvertrag kommt. Das heißt, es gibt eigentlich auf internationaler Ebene, gibt es jetzt schon seit fast, glaube ich, gut einem Jahr oder noch etwas länger, einen Vertrag, wo sich schon sehr viele Städte, sehr viele Länder entschlossen haben, ein Atomwaffenverbot, auszusprechen, dass Atomwaffen grundsätzlich geächtet und verboten werden. Und Deutschland, die Bundesregierung, die alte Bundesregierung, hat diesen Vertrag bisher nicht unterschrieben und unterzeichnet. Und wir wollen, dass jetzt sich jetzt die drei Koalitionäre verpflichten, diesen Verbotsvertrag zu unterzeichnen.
Das heißt, am 22. Januar 2021 trat ja dieser Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Davor haben 122 teilnehmende Staaten erstmal unterschrieben. Soweit ich weiß, waren das vor allen Dingen teilnehmende Staaten, die eben selbst keine Atomwaffen besitzen. Die großen Staaten, sprich USA und Russland und so weiter, die Atomwaffen haben, sind natürlich dann nicht beigetreten. Deutschland hat ja im Prinzip auch keine Atomwaffen, aber da werden Sie mir sicherlich noch was erzählen zum Thema Büchel. Und die sind also nicht beigetreten der ganzen Geschichte. Und dem wollen Sie jetzt abhelfen, indem Sie auch hier in den Koalitionsvertrag zumindest reinschreiben sollen, wir wollen da diesen Vertrag unterschreiben. Bin ich da richtig?
Ja, das ist richtig. Deutschland ist über die sogenannte nukleare Teilhabe an der Abschreckung mit Atomwaffen oder müssen wir besser sagen mit der Bedrohung mit Atomwaffen beteiligt. Und das heißt, es gibt in Büchel in der Eifel lagern noch circa 20 Atomwaffen, Sprengköpfe, die die USA sogar modernisieren will, und die Bundesregierung stellt über die sogenannte nukleare Teilhabe die Infrastruktur zur Verfügung, damit diese Atomwaffen dort gelagert werden können und im Kriegsfall tatsächlich zum Beispiel gegen Russland eingesetzt werden können. Und wir fordern schon seit vielen, schon seit fast Jahrzehnten, dass der Abzug dieser Atomwaffen aus Büchel erfolgt und keine Modernisierung. Das ist die zweite Forderung, die wir da drin haben, und Deutschland auch aus der nuklearen Teilhabe aussteigt. Also Deutschland ist ja eigentlich kein Atomwaffenstaat, aber ist über diese nukleare Teilhabe an diesen tatsächlich indirekt an Einsatzplänen dieser Atomwaffen beteiligt. Und Deutschland könnte ein klares Signal setzen, auch innerhalb der NATO, innerhalb auch oder insgesamt innerhalb der Weltgemeinschaft und gegenüber den Atomwaffenstaaten, wenn Deutschland diesen Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet. Und es wäre ein sehr, sehr gutes Signal, wenn Deutschland sich zumindest mal in einem ersten Schritt, den wir fordern, im März 2022 als Beobachterin an der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages teilnimmt, der am 22. Oder im März in 2022 in Wien stattfinden wird.
Was ist es jetzt momentan für eine Organisation, die zu diesen Mahnwachen aufgerufen hat?
Ja, also die Organisation heißt Ohne Rüstung Leben. Es ist eine ökumenische Aktion. Das ist eine Friedensorganisation hier in Stuttgart, die es dort seit 1977 gibt. Und die wurde mal ursprünglich von evangelischen Pfarrern gegründet. Das ist eine Organisation, die ohne staatliche, gewerkschaftliche, kirchliche und Mittel auskommt, sondern sich nur aus Spenden und Spenderinnen von 13.000 Menschen finanziert und die sich seitdem gegen Atomwaffen einsetzt, die sich gegen Rüstungsexporte einsetzt und dafür eintritt, dass Frieden mit politischen Mitteln entwickelt wird, und gehen auch zu den Aktionärshauptversammlungen von Rheinmetall, das jetzt der größte deutsche Rüstungskonzern ist.
Das heißt, Sie sind praktisch der Zweig der evangelischen Kirche, der gegen Rüstung sich entsprechend hier positioniert. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Positionen. Aber was Sie gerade eben angesprochen haben, war ja dieser Weltbezug. Und ein Atomwaffenverbot für Deutschland ist sicherlich wichtig, aber es ist natürlich auch wichtig, dass die anderen entsprechend da auch mitmachen.
Das ist völlig richtig. Wir sind international verbunden. Es gibt nämlich ein internationales Netzwerk, ICAN zum Beispiel, was gerade hier mit den internationalen Ärzten zur Verhütung eines Atomkrieges hier in Deutschland sehr stark kooperiert. Und wir sind Mitglied bei ICAN. Das heißt, dieser Atomwaffenverbotsvertrag, ähnlich wie früher schon die Verträge gegen Landminen, sind immer mit der internationalen Friedensbewegung entstanden. Jeder, Jeder kehrt in seinem eigenen Land vor der eigenen Haustüre.
Ich danke hier Paul Hosmann für die Informationen. Merci. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 28. Oktober 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.